Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Doppelfolge über die historische Glaubwürdigkeit des Alten Testaments. Wir haben in Folge 1 schon ganz spannende Themen gestriffen und Fragen behandelt. Ich sitze wieder hier mit Professor Dr. Markus Zehnder von der IHL in Bad Liebenzell und freue mich sehr, mit Ihnen jetzt etwas tiefer einzutauchen.
Ja, freut mich auch.
Also an jeden, der sich Folge 1 noch nicht angesehen oder angehört hat, hier nochmal die Empfehlung, das zu tun, sich da nochmal ja, reinzuwagen, auch wenn das jetzt nicht unbedingt drauf aufbaut, was wir jetzt hier sagen, sondern wir gehen einfach ein bisschen in der Breite auf mehr Themen ein. Herr Dr. Zehnder, jetzt ist es so, dass Jesus ja an verschiedenen Stellen sich auf die hebräische Bibel, auf das Alte Testament bezogen hat und auf Personen und Ereignisse, die darin beschrieben werden, Bezug genommen hat. Und da würde mich interessieren, was das Ihrer Ansicht nach bedeutet. Also welche Bedeutung hat es, dass Jesus sich auf das Alte Testament als eine historische Realität bezogen hat?
Ja, da muss ich sagen, dass aus Sicht der historischen Wissenschaft das nicht viel bedeutet. Da man ja sagen kann, dass Jesus einfach den im Judentum seiner Zeit allgemein verbreiteten Auffassung vom Alten Testament folgt. Wenn man dann aber in Rechnung stellt in einem zweiten Schritt, dass Jesus durch seine Wunder und letztlich durch seine Auferstehung zeigt, und letzteres historisch unwiderlegbar, dass er mehr ist als ein gewöhnlicher Mensch, sondern eben der Messias, der angekündigt ist im Alten Testament, dann sieht das natürlich anders aus. Also dann haben diese Bezugnahmen ein anderes Gewicht, aber eben nur, wenn man diesen zweiten Schritt auch geht. Ebenso würde ich hier vorsichtig sein, indem es eben nicht um viele Bereiche der Geschichte im Alten Testament geht, sondern nur um ein paar wenige. Also das Globalproblem der Geschichtlichkeit des Alten Testaments kann man damit aus meiner Sicht nicht lösen.
Okay, aber würden Sie nicht sagen, wenn jetzt Jesus aus dem Buch der Chroniken beispielsweise ein Ereignis zitiert und es als historisch vorauszusetzen scheint, dass damit nicht grundsätzlich was über seine Hermeneutik ausgesagt wird, dass er eben dann auch andere Ereignisse in demselben Buch vermutlich eben dementsprechend als ähnlich historisch zuverlässig eingeordnet hat?
Ja, das kann man sagen, aber ist eben für den Historiker, der Ereignis für Ereignis abcheckt auf seine Glaubwürdigkeit, ist das zu pauschal. Ich würde auch noch etwas anderes sagen in dem Bereich. Es ist ja manchmal so, dass Jesus sich auf bestimmte Ereignisse bezieht, aber manchmal auch auf bestimmte Schriften. Und zum Beispiel, das sagt, Jesaja hat gesagt, so und so. Da muss man sehen, dass das Konventionen sind, wie man sich auf biblische Bücher bezieht im damaligen Judentum, die mit der Frage, ist zum Beispiel die Jesaja-Rolle von einem Autor geschrieben, nichts zu tun haben. Also in der Zeit ist man nicht beschäftigt, wie heute in der kritischen Theologie, ist das wirklich ein einheitlicher Text? Das kommt überhaupt nicht vor. Darum darf man solche Formulierungen nicht pressen. Und sagen, da haben wir den historischen Beweis, dass es nur einen Jesaja und nur einen Daniel und so weiter gibt. Das wäre zu weit gegangen.
Es ist ja so, dass es bei bestimmten biblischen Ereignissen auch innerhalb der auch evangelikalen Welt unterschiedliche Positionen gibt, wie man jetzt darauf blickt. Also ein Beispiel wäre da für mich zum Beispiel die Frage der Sintflut. Also war es eine globale Flut, war es eine lokale Flut? Da sind mir Theologen mit unterschiedlichen Positionen bekannt. Und häufig stoße ich da auf die Argumentation, Jesus führt Noah an, also ist ja klar, Jesus meint eine globale Sintflut. Wo meinem Verständnis nach da etwas zu plump und grob herangegangen wird, würden Sie dem zustimmen, eher nicht? Und wie ist da so Ihr Blick auf diese Art und Weise, auf Jesus und seine AT-Verweise Bezug zu nehmen?
Ja, ich würde Ihnen zustimmen. Ich würde hier ganz grundsätzlich sagen, wir bewegen uns in den Berichten von Genesis 1 bis 11, also bis zu Abraham hin, auf einem anderen Boden, historisch wissenschaftlich betrachtet, als von Abraham an. Sobald wir in die Vätergeschichte eintreten, haben wir normale Geschichte mit schriftlichen Zeugnissen von Augenzeugen aus der Zeit und dann komparativem Material aus dem Umfeld Israels und Archäologie und so weiter. Das ist ab 1. Mose 12. Vorher ist es anders und komplexer und das trifft eben auf die Sintflut zum Beispiel zu. Da kommen wir mit den üblichen historischen Methoden von Textvergleich und archäologischem Fund nicht so weit. Sondern da braucht es eben dann Geologie und andere Dinge, Textvergleiche über den Bereich des Alten Orients hinaus. Das sind also Sonderfragen, die brauchen eine Sonderbehandlung, die sie ja auch bekommen.
Ja, wir sprechen letztlich beim Alten Testament oder den Ereignissen im Alten Testament ja von Zeiten, die Jahrtausende zurückliegen, wo es häufig auch gar nicht möglich ist, eine historische Basis sicherzustellen. Jetzt mal außerhalb der alttestamentlichen Texte selbst. Kann man dem theologischen Gehalt der Texte aber auch dann vertrauen, wenn die historische Basis nicht ganz gesichert ist? Das fragt sich vielleicht auch mancher Christ, der gerade zuhört.
Ich würde jetzt diese Antwort nochmal in zweierlei Hinsicht etwas modifizieren. Das eine ist, dass wir gut beraten sind, einen Unterschied zu machen zwischen den großen Linien und den kleineren Einzelheiten. Wenn bei den kleineren Einzelheiten Probleme auftauchen, im Vergleich mit Archäologie oder außerbiblischen Texten, dann berührt das die biblische Botschaft insgesamt nicht. Das hat damit zu tun, dass eben bei Einzelheiten auch Unschärfen auftreten können. Das zweite ist, wenn man sagt, die historische Basis ist unsicher, wie wirkt sich das auf die Glaubensbasis aus? Dann wirkt sich das nicht auf die Glaubensbasis aus, wenn man unsicher definiert als ein verminderter Grad an Sicherheit. Und der stellt sich eben automatisch dann ein, wenn ich keine Zweit- oder Drittzeugen zum einen biblischen Zeugnis habe. Und das ist ein häufiger Fall und ist kein Problem.
Ja, das eben aus dem Grund, wie den wir in der letzten Folge schon besprochen haben, dass wir es ja mit Ereignissen zu tun haben, die so weit zurückliegen, dass generell aus dieser Zeit ja auch nicht so viele Quellen da sind, wie manche Menschen sich das vorstellen.
Genau.
Jetzt würden mich dann vielleicht noch interessieren, was Sie da in diese großen Linien und was Sie in die kleinen Linien einfügen würden. Also könnten Sie da mal biblische Beispiele nennen, was für Sie wohin gehören würde? Was wären denn so Ereignisse, wo Sie sagen, die sind zentraler als andere?
Auf alle Fälle die Erwählung Abrahams und von ihm dann auch des Volkes Israel. Die Volkwerdung Israels, einschließlich der Rettung am Schilfmeer, die Gabe des Gesetzes am Sinai, das wären im Alten Testament die grundlegenden Daten. Und daraus fließen dann natürlich weitere, aber das wäre mal der am Anfang das Grundlegende. Und wir könnten auch noch weiter zurückgehen und müssen natürlich zu Genesis 1 auch zurück, dass der Gott Israels der Schöpfer der Welt ist. Also das ist eigentlich das biblische Grunddatum. Die Bibel beginnt nicht mit einem innergeschichtlichen Ereignis, sondern mit der Aussage, dass der biblische Gott alles geschaffen hat. Schöpfung kommt also vor Geschichte, vor Sünde, vor Erlösung. Und dann natürlich im Neuen Testament das große Kernereignis, Inkarnation, Auferstehung.
Und kleinere Linien wären dann für Sie die Ehefrau, die Isaak gefunden hat, wie genau hat sich das abgespielt und Dialoge und Episoden, die in das Ganze mit eingewoben sind, aber genau, wo jetzt nicht die Historizität der Bibel auf der Kippe steht, wenn wir dafür keine historischen Evidenzen haben.
Richtig, so würde ich das auch sehen. Und da wäre die Liste natürlich unendlich groß. Aber all diese sozusagen kleineren Geschichten helfen uns natürlich, ein detaillierteres, genaueres Bild davon zu bekommen, wer Gott ist und wie Gott handelt. Also insofern ist es trotzdem alles auch wichtig.
Wir haben jetzt ja schon gesprochen über Genesis 1 bis 11 und Sie haben angeführt, dass das eine etwas andere Zeit, aber auch möglicherweise eine andere Textgattung ist, ja, als das, was wir dann ab Kapitel 12 finden.
Genau.
Möchten Sie uns da vielleicht ein bisschen Einblicke geben, wie Sie Genesis 1 bis 11 verstehen? William Lane Craig hat jetzt in seinem Buch über The Quest of the or for the Historical Adam die Kategorie Mytho-Historical, also ja, mythisch-historisch eingeführt oder sie von anderswoher rangezogen, aber das wäre jetzt so ein Begriff, der so in der theologischen Welt seit einiger Zeit immer am Rumschwirren ist. Andere würden sagen, nein, das ist ein von A bis Z durchgängig historischer Text im Wortsinne, so wie es dort steht, ist es 1:1 passiert. Und andere würden eben sagen, nein, das ist ein rein mythischer Text. Wie würden Sie auf diese ersten 11 Kapitel im Genesis-Buch blicken?
Ja, das ist wieder eine sehr weitreichende Frage, für die man eigentlich eine Extrasitzung veranstalten würde. Jetzt ganz grob in unserem Zusammenhang würde ich sagen, ich würde auf alle Fälle die Komponente mythisch vermeiden, weil für den normalen Sprachgebrauchshörer mythisch immer schon heißt nicht faktisch. Natürlich gibt es andere Definitionen des Begriffs, die dann passen würden, aber weil sie eben insgesamt nicht so mit Realität zusammengebracht wird, würde ich es nicht gebrauchen. Ich würde aber auch sagen, dass es dann Unterschiede gibt. Also Genesis 1 ist eine andere Gattung als das, was wir dann finden von Genesis 2 bis 4. Dann 5 nochmal anders und so weiter. Also wir haben eine Variante, eine gewisse Bandbreite schon in Genesis 1 bis 11. Und würde sagen, nur Genesis 1 ist wirklich ganz anders als das, was wir dann sonst in der historischen Wissenschaft angehen können. Genesis 1 ist halt der Text, wo alles erst ins Werden kommt, noch ohne menschliche Zuschauer und ohne irgendwelche weiteren Quellen, die wir dazu hätten. Und es ist die Einsetzung von Raum und Zeit in ihrem Beginn und darum ist es klar, dass hier eine andere Dimension ist. Wichtiger ist mir im Blick auf dieses Kapitel, dass es eben nicht nur nicht normale Geschichte ist, wie wir sie später dann haben, sondern es ist eben auch kein naturwissenschaftliches Traktat im modernen Sinn. Und darum darf ich Genesis 1 und dann auch 2 nicht auf eine Ebene setzen mit den naturwissenschaftlichen Rekonstruktionen des Ursprungs, des Alls und so weiter, sondern das sind zwei Ebenen, die sich nicht konkurrieren, sondern die eben nebeneinander stehen und sich dann letztlich auch aus meiner Sicht kurz zusammengefasst wunderbar ergänzen.
Also wenn Sie das jetzt schon auf der einen Seite eher verneinen würden, kann man daraus ableiten, dass es da auch häufig eben Auslegungsansätze gibt, die Sie jetzt dann eher kritisch sehen würden. Also dass ein Umgang mit Genesis 1, der eben in so einer Art Korrespondenztheorie da versucht, für alles, was dort beschrieben wird, eine Entsprechung zu finden, dem Text nicht ganz gerecht werden würde. Also dass jetzt beispielsweise die kambrische Explosion schon mit anderen Worten dort vom Autor reingelegt wurde, etc.
Ich bin nicht dagegen, ich wäre einfach vorsichtig. Und würde, ich mache es an einem ganz plumpen Beispiel fest, wenn wir wissen, dass eben die Erde sich um die Sonne dreht und nicht die Sonne aufgeht im wörtlichen Sinn und untergeht, wie es die Bibel beschreibt, ist es eben die biblische Beschreibung nicht falsch, sondern sie ist auf einer anderen Ebene. Und zwar ist sie auf der Ebene dessen, was man menschlich wahrnimmt. Und es ist eben weiterhin so, obwohl wir wissen, dass sich die Erde um die Sonne dreht, dass wir es so wahrnehmen, dass die Sonne im Osten aufgeht und im Westen untergeht. Das ist also das, was ich im Bibeltext bekomme, ist diese Ebene.
Hm.
Und die ist weiterhin gültig.
Was würde es denn für den christlichen Glauben bedeuten, wenn sich bestimmte zentrale Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel der Exodus, nicht belegen ließen? Was würde das für uns als Christen bedeuten?
Ja, nun, also wenn nicht belegen heißt, es gibt keine Unterstützung durch andere Texte oder archäologische Funde, dann ist das kein Problem. Das haben wir schon gesehen. Wenn nun aber nicht belegen heißt, dass es tatsächlich Evidenzen gäbe, die Kernelemente der biblischen Geschichte, auf denen letztlich der Glaube ruht, in Frage stellen, als unplausibel erscheinen lassen, dann hätten wir in der Tat ein Problem. Ich würde dann sagen, wir gehen vorsichtig ran und untersuchen Schritt für Schritt, ob tatsächlich die Glaubwürdigkeit der absolut wichtigen geschichtlichen Ereignisse der Bibel hier in Frage gestellt wird. Zum Beispiel dann eben zum Schluss die Auferstehung Jesu. Falls tatsächlich das Resultat negativ wäre, dann würde ich sagen, nichts wie weg. Ende der Sache. Aber das ist rein theoretisch. Das Netz an historisch sicherem Wissen, das wir haben über Kernelemente des biblischen Geschichtsbildes, ist viel zu eng, als dass so etwas geschehen könnte. Man kann die Geschichte nicht neu erfinden. Man kann nicht erwarten, dass in den Katakomben des Vatikan Dokumente auftauchen, die jetzt noch grundlegend unser biblisches Geschichtsbild in Frage stellen oder andere Arten solcher Evidenz. Es geht nicht mehr. Wir haben zu viele dichte Elemente, die unser Geschichtsbild bestätigen. Das kann nicht revidiert werden. Nun würde ich als kleiner Nachtrag noch sagen, selbst wenn es möglich wäre, was es nicht ist, selbst dann würde ich sagen, wäre ein Weglaufen von der Bibel trotzdem nicht gut, weil tatsächlich die Bibel für unsere Ethik, für unser Denken das Beste liefert, was es je gab in der Geschichte. Und also wir als Einzelne und als Gesellschaft noch mehr enorm leiden würden, wenn wir dem nicht weiter Sorge tragen würden.
Ich musste gerade schmunzeln, als Sie das Beispiel angeführt haben mit den Katakomben im Vatikan, denn als ich vor einiger Zeit in Tübingen einen Vortrag gehalten habe zur historischen Glaubwürdigkeit der Auferstehung, da war ich im Vorfeld, ja, ich würde sagen, ich hatte Respekt davor, weil ich mir dachte, wow, Tübingen, so das Zentrum der Theologie, da bin ich mal gespannt auf die Studierenden mit ihren kritischen Fragen und konnte es dann wirklich nicht fassen, dass dann da auf diesem Niveau zum Teil Einwände vorgebracht wurden. Der Da Vinci Code, ja. Kennen Sie sicherlich diesen ja. Film, der Sakrileg, es wirklich geschafft hat, da manche abenteuerlichen Vorstellungen ja. in den Köpfen zu installieren. Jetzt ist es so, Sie sind Forscher, Sie sind Biowissenschaftler, Theologe und gleichzeitig eben aber auch ein gläubiger Mensch, Kind Gottes, mit Gott in Beziehung. Wie sieht das denn für Sie konkret praktisch aus in Ihrem Glaubensleben, wenn Sie wissen, bestimmte historische Fragen bleiben offen? Also wenn Sie morgens Ihre stille Zeit machen, den biblischen Text lesen, darüber meditieren, aber eben wissen aus Ihrer Forschungsarbeit heraus, da ist ein halbes oder vielleicht ein ganzes Fragezeichen bei manchem oder zumindest manches wird diskutiert. Was heißt das für Sie persönlich?
Hier weise ich einfach die Voraussetzung der Frage sozusagen zurück. Es gibt keine wichtigen historischen Fragen, wenn wir mal von der Urgeschichte jetzt absehen, die offen bleiben, sondern nur Details. Also von daher ist der Glaube eben gar nicht in Frage gestellt, weil es diese Art von Unsicherheit nicht gibt.
Ja, ich glaube, also das ist natürlich sehr spannend, das so von Ihnen zu hören, weil Sie auch in der Materie sind und da als Biowissenschaftler, als Theologe ein Urteil auch darüber bilden können. Ich glaube halt, manchen Christen geht es so, dass sie sagen, sie haben auf der einen Seite vielleicht, sagen wir jetzt mal, wir hatten es vorher schon davon, dass diese Kategorien vielleicht nicht immer so ganz zutreffend sind, aber theologisch konservative Stimmen, mit denen sie vielleicht eher vertraut sind, und dann kriegen sie anderswo eher kritische Stimmen zu hören, wo dann eben biblische Ereignisse in Frage gestellt werden, und da werden manche, fühlen sich da so ein bisschen hin und her gewirbelt und fragen sich, was kann ich denn glauben von dem, was in der Bibel steht? Da würden Sie, also haben Sie denn da vielleicht so einen praktischen Tipp an Christinnen, an Christen, wie man damit umgehen kann?
Ja, Sie müssen sich fragen, was kann ich denn glauben, was zwischen den Buchdeckeln von irgendwelchen Forschern steht? Hm. Denn nichts, was gedruckt ist, ist deswegen schon wahr. Es ist in der Tat so, dass Sie in der wissenschaftlichen Diskussion werden Sie dann verschiedene Stimmen hören. Und dann müssen Sie halt selber an die Arbeit gehen und nachprüfen, welche der Argumente Ihnen besser einleuchten. Also etwas anderes kann ich hier nicht raten, aber immer auch mit dem Wissen darum. Der biblische Text ist auch ein Element in der Diskussion. Also ich kann den nicht ignorieren und kann sagen, ich schaue jetzt nur noch auf außerbiblisches Material, ich schaue nur noch auf archäologische Befunde, sondern der biblische Text ist in sich selbst ein Dokument aus der Antike, und das heißt, ich muss immer eine Erklärung finden, die den Text eben erklärt. Warum ist er da und warum sagt er, was er sagt?
Welche Irrtümer über das Alte Testament hören Sie denn am häufigsten und wie könnte man sie entkräften?
Das ist nun wieder eine unendlich lange Geschichte. Hier könnten wir sozusagen von Genesis 1 wieder anfangen und dann bis zum Schluss gehen. Bei Genesis 1 wäre es eben die falsche Voraussetzung, das ist ein Text auf der Ebene naturwissenschaftlicher Texte. Dann, wenn wir weitergehen, die Annahme, dass die Väter nicht hätten schreiben und lesen können. Hm. Es gab, als Abraham auftauchte, schon 1000 Jahre Schrift in diesem Kulturraum. Dann, also ich habe jetzt mal Beispiele aus der Geschichte. Eine andere falsche Vorstellung ist, dass die Landnahme in ganz kurzer Zeit geschah. Und darum ein Widerspruch besteht, das wird auch in der kritischen Theologie ständig so behauptet, ein Widerspruch besteht zwischen der Geschichtsdarstellung des Buches Josua und dem Buch Richter. Aber wenn ich das Buch Josua genau lese, dann sehe ich, dass das nicht stimmt, dass eben tatsächlich die Landnahme ein langer Prozess ist und damit also kein Konflikt besteht mit dem Buch Richter. Eine weitere falsche geschichtliche Annahme ist, dass die Landnahme verbunden war mit einem Genozid, also einem Völkermord an den Kananäern. Das legen weder die Texte nahe, obwohl das Wort Bann vorkommt, noch die Archäologie. Kananäer gab es weiterhin für Jahrhunderte in Israel, also neben den Israeliten. Also Genozid, nein. Eine weitere falsche historische Annahme ist, dass 2 Millionen Israeliten da eingewandert sind. Die ist abgeleitet von der arabischen Zahl 600.000, die wir in den modernen Übersetzungen haben, die aber nicht dem ursprünglichen Bibeltext entspricht. Also die Zahl ist viel zu groß. Da ist also ein Fehler in der nicht im Bibeltext, sondern in der späteren Überlieferung des Bibeltextes. Dann andere Themen außerhalb der Geschichte. Genesis 1 und Genesis 2 wird häufig gesagt, das geht bis in die Ausbildung von Grundschullehrerinnen, das seien konkurrierende Schöpfungsberichte. Das ist eine Verzeichnung des Tatbestandes. In Wirklichkeit ist Genesis 1 das Umfassende, also die Schöpfung des Alls, und Genesis 2 ist ein Detail daraus, nämlich die Schöpfung des Menschen. Also so lässt sich das dann gut verstehen. Ein weiteres Missverständnis dieser Art ist, dass das Alte Testament ist patriarchalisch. Das stimmt so einfach nicht. Das kann man sehr schön zeigen, wenn man die Texte der Erschaffung der Frau genau ansieht. Dann ein weiteres großes, wichtiges Missverständnis betrifft die Gesetze, dass die Gesetze insgesamt für uns Christen heute nicht mehr gültig sind. Mhm. Ein Missverständnis der Gesetze als Anleitungen für konkrete Gerichtsfälle, wo man eins zu eins liest, aha, 5. Mose 19 sagt das, das wenden wir jetzt so im Gericht an. So sind die Gesetze nicht gemeint. Natürlich die spannende Frage, wie sind sie denn gemeint? Dann das Verhältnis von Gesetzen und Ethik, das Missverständnis, dass ich ethische Ideale im Gesetz finde, wo das Gesetz in Wirklichkeit häufig nur das ethische Minimum angibt. Denken Sie an Polygamie, war das ein ethisches Ideal. Auch innerhalb der Gesetze die Frage Auge um Auge, Zahn für Zahn, das heißt im Fachbegriff Talion. Das war nie wörtlich gemeint. Auch das kann man dann wieder durch sorgfältige Exegese zeigen. Ein weit verbreitetes Missverständnis. Die primitiven alttestamentlichen Israeliten gegenüber uns, die wir so weiter sind. Ein weiteres Missverständnis, abgeleitet aus einigen Gesetzestexten im Buch Deuteronomium, also 5. Mose, wo es Gesetze gibt zur Unterstützung, Förderung, Schutz des Geher. Geher steht für Einwanderer, dass man dann daraus ablädt, das Alte Testament vertritt eine allgemeine Willkommenskultur, um es mit modernen Begriffen zu sagen, ist nicht so. Dann gibt es den umgekehrten Vorwurf, das Alte Testament sei eng nationalistisch.
Ethnozentrisch.
Genau, ist auch nicht so. Und dann ein Missverstehen im Gebrauch des Alten Testaments, dass man sich reduziert auf die eng geistlichen Themen und nicht sieht, dass da ganz viele andere Lebensbereiche auch abgedeckt werden, was dann ganz spannend wird, wenn man sich in jeder Lebensfrage fragt, wie hat dann Gott im Alten Testament sein Volk Israel als Modell gebildet für allerlei Fragen, nicht nur, wie bete ich? Und dann das Letzte, was ich erwähnen möchte, wäre ein enges Verständnis, ein enges statisches Verständnis des Monotheismus im Alten Testament. Hier ist meine Lieblingsaufweichstelle, Daniel 7, der Sohn des Menschen neben dem Alten der Tage. Der Sohn des Menschen ist genauso göttlich wie der Alte der Tage. Und damit habe ich den starren Monotheismusbegriff bereits aufgeweicht.
Was Sie, könnte ich mir vorstellen, anführen, weil ja häufig dann eben Passagen wie das Schema Israel, höre Israel, der Herr ist ein Gott, angeführt werden als eine Art Prooftext gegen die Dreieinigkeit.
Genau.
Was eben
nicht geht.
Nicht so geht. Ja, Dr. Zehnder, ich merke, da spricht ganz der Alttestamentler aus Ihnen, der sich freut, da mal verschiedene Missverständnisse gerade zu rücken. Da kam ja gerade eine ganze Menge an Beispielen und in meinem Kopf direkt schon Möglichkeiten sind da aufgeploppt, wo ich gerne Sie mal für Folgeinterviews noch anfragen möchte.
Sehr gerne, ja.
Danke Ihnen an dieser Stelle sehr für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Gerne.
Das war sehr, sehr wertvoll und wird vielleicht zum Schluss noch die Frage stellen, ob Sie den Hörerinnen, Hörern eine Buchempfehlung oder zwei weitergeben könnten, wo denn Leute, die sich ja umfassender mit dem Alten Testament auseinandersetzen möchten, vielleicht mal nachschlagen sollten.
Ja, ich hätte eine Buchempfehlung jetzt besonders mit Zuspitzung auf die Frage der Geschichtlichkeit der alttestamentlichen Texte. Und das ist von einem Ägyptologen verfasst, der kürzlich jetzt leider verstorben ist, aus Birmingham. Der heißt Kenneth Kitchen. Kitchen wie Küche. Und der hat ein Buch verfasst, On the Reliability of the Old Testament. Das ist auch übersetzt auf Deutsch. Sie googeln das und dann finden Sie es. Das ist das Beste, was ich kenne zu dem Thema. 2003 ursprüngliche Publikation, aber dann auch aufdatiert. Das ist wirklich sehr hilfreich. Abgesehen von spezifisch historischen Fragen würde ich sagen, sehr hilfreich für alle unsere Zuschauer und Hörer ist Helmut Egelkraut, Einführung ins Alte Testament.
Vielen Dank, Dr. Zehnder. Und an der Stelle nochmal an jeden, der sich das angesehen hat, angehört hat, lasst gerne einen Gefällt mir-Klick da, ein Abonnement und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr zu diesem Interview oder diesem zweiteiligen Interview so denkt. Auch an dieser Stelle der Hinweis, unsere Arbeit lebt ausschließlich von freiwilligen Spenden. Wenn du dir vorstellen könntest, unsere Arbeit zu unterstützen, dann schau gerne mal bei uns in der Beschreibungsbox unten rein. Wir haben da einen Link zu unserer Homepage, wo man uns auch gerne unterstützen kann. Und sonst an der Stelle tschüss von uns und bis zur nächsten Folge.